بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen, Allahs Segen und Heil auf unseren Propheten Muhammad und auf all denjenigen, die in seine Fußstapfen treten, bis an dem Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Ein Tag, an dem die Gläubigen in der Wonne sein werden und es ihnen wohlergehen wird. Und ein Tag, an dem die Ungläubigen Schmach erleiden werden und sagen werden, O wären wir doch nur Staub. Wir beginnen, inshallah, diese Tafsir-Sitzungen, Koran-Exegese-Sitzungen, mit einer kleinen Einführung, damit wir erstmal wissen, wovon wir überhaupt reden, was der Koran ist und auf welche Bücher wir uns hier stützen, aus welchen Büchern wir unser Wissen über die Verse Allahs entnehmen werden, inshallah. Zunächst einmal stützen wir uns grundsätzlich auf drei Bücher. Grundsätzlich auf drei Tafsir-Bücher. Das erste und wichtigste Tafsir-Buch, was wir benutzen, ist Majmu'at Aysar al-Tafasir. Aysar al-Tafasir vom Gelehrten Abu Bakr Jabir al-Jazairi. Er ist ein Wa'ad und Faqih und lehrt bis an den heutigen Tag noch in der Moschee, der Propheten-Moschee von Muhammad sallallahu alaihi wa sallam in Medina und hat tägliche Sitzungen zwischen Maghrib und Isha, in denen er über Jahre hinweg den gesamten Koran erläutert hat. Möge Allah ihn für diese Sachen belohnen und sein Alter segnen und sein Leben segnen und ihm diese guten Taten in die Waagschalen seiner guten Taten legen. Sein Tafsir ist von zweier Art. Einmal trägt er es vor und er hat auch es schriftlich verfasst. Das Wunderbare an seinem mündlichen Tafsir ist, dass er die Verse, die im Koran erwähnt werden, besonders zum Beispiel in Bezug auf die Kinder Israels, auf die heutige Zeit anwendet. Und wenn irgendwie ein Volk von den Völkern, die im Koran erwähnt werden, getadelt werden, dann bezieht das auch auf die heutige Zeit. Machen wir Muslime nicht das Gleiche, was die Völker damals gemacht haben? Warum lernen wir nicht aus dem Koran? Also sein Tafsir ist sehr praktisch und sehr, zielt sehr danach, die Bedeutung der Verse zu wissen, sodass wir endlich einmal die Worte Allahs in die Tat umsetzen und unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgen, über den Aisha radiallahu anha gesagt hat, dass sein Charakter war der Koran. Kana khuluquhu al-Quran. Sein Charakter war der Koran. Er war, in anderen Worten, ein laufender Koran auf dieser Welt, der auf die beste Art und Weise alles umgesetzt hat, was im Koran war, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dann zeichnet sich seine schriftliche Fassung des Tafsir dadurch aus, dass es leicht verständlich geschrieben worden ist. Einfach zu verstehen. Und jetzt mag jemand denken, bedeutet das nicht, dass er vielleicht zu oberflächlich ist? Man hat da immer die Vorstellung, dass ein Tafsir, damit er gut ist, muss kompliziert sein und kann man nicht sofort verstehen. Das ist falsch. Das ist falsch. Es ist einfach geschrieben, sodass wir wissen, was Allah gemeint hat. Und er erwähnt auch, wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt, über manche Auslegungen. Und mit der Einfachheit und Leichtverständlichkeit meine ich, dass er erst einmal, nachdem er die Verse geschrieben hat, erklärt er die Wortbedeutungen. Dann erklärt er die Versbedeutungen. Und dann erklärt er, was man aus diesen Versen lernen kann. Und das meine ich mit Leichtverständlichkeit. Und Und was sich auch auszeichnet im Tafsir, ist die gesunde Aqida. Die gesunde Aqida, der gesunde Glauben in Bezug auf alles, was im Koran, inshallah, was mit alles im Koran zusammenhängt. Na, der zweite Tafsir, den wir uns anschauen, den wir als Grundlage benutzen, ist der Tafsir von Imam al-Shawkani, der vollständig heißt Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Shawkani. Er ist gestorben in Sana'a, im heutigen Jemen, im Jahr 1250 Hijri. Also, wenn wir jetzt, also ungefähr vor 200 Jahren, ganz grob vor weniger als 200 Jahren ist er gestorben, rahimahullah. Er war ein Mufassir und ein Faqih und wir begnügen uns damit, dass er zu den anerkannten Mufassirun gehört. Und sein Buch Fathul Qadir ist eines der bekannten Tafsir-Werke, auf das wir uns stützen werden. Aber mehr, also weniger in Bezug auf die Überlieferung, die er erwähnt hat, sondern mehr in Bezug darauf, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm eröffnet hat an Versbedeutungen, an Weisheiten und so weiter. Na. Und der dritte Tafsir, auf den wir uns stützen, ist Taysir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan vom edlen Gelehrten al-Sheikh Abu Abdullah ibn Abd al-Rahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir al-Sa'di. Oder man sagt einfach al-Sheikh Abd al-Rahman al-Sa'di. Abd al-Rahman al-Sa'di. Er ist gestorben vor circa 50 Jahren, also vor im Jahr 1376 Hijriyan, nach der Hijra. Und er ist auch der Gelehrte von Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, mittlerweile auch gestorben. Möge Allah in seine Barmherzigkeit eingehen lassen. Er erwähnt seinen Lehrer, also Sheikh Sa'di, ist der Lehrer von Sheikh al-Uthaymin. Und Sheikh al-Uthaymin erwähnt seinen Lehrer sehr, sehr oft und belegt auch mit Sachen, die sein Lehrer gesagt hat. Und dieser Tafsir zeichnet sich auch dadurch aus, dass er von einer gesunden Aqida geprägt ist. Und besonders durch zwei weitere Sachen. Erstens, dass es um die reinen Versbedeutungen geht. Es geht ihnen wirklich darum zu wissen, dass man mitbekommt, was die Verse nur bedeuten. Allerdings nicht so aufgeteilt wie bei Sheikh Abu Bakr al-Jazairi, sondern mehr hintereinander geschrieben im Text. Und auch, dass der Gelehrte sich nicht beschäftigt mit den Überlieferungen, mit den ganzen Überlieferungen, die in den Tafsir-Büchern geschrieben stehen. Die berücksichtigt er in seiner Erklärung als Erklärung, aber er erwähnt sie nicht, was es für den Leser, wenn er es liest, einfacher macht. Im Grunde genommen gibt er uns das Ergebnis von diesen Überlieferungen, die es gibt. Denn für einen Anfänger oder für jemanden, der in der Hadith-Wissenschaft nicht gut gelehrt ist, fällt es ihm schwer, wenn er Bücher liest, wie von At-Tabari oder auch Ibn Kathir oder auch Al-Qurtubi, dass er, oder auch Fathul Qadir von Shawkani, dass er Überlieferungen findet, von denen er nicht weiß, wie die Gelehrten die Authentizität eingestuft haben. Und manchmal steht es einem auch nicht einmal zur Verfügung, diese Sachen nachzuschlagen. Insofern ist dieser Tafsir von Sheikh Abdurrahman Sa'di ein sehr, sehr wertvoller Tafsir. Und es besteht kein Zweifel, dass diese großen Gelehrten, die besonders die späteren, die Bücher der früheren gelesen haben und wissen, welche Überlieferung es dagegen gibt, und sie geben dir praktisch das Ergebnis ihrer ganzen Mühen, damit man nicht selbst diesen ganzen Weg noch einmal durchgehen muss. Aber bevor wir mit dem eigentlichen Tafsir beginnen, werden wir inshallah eine kleine Einführung machen, nachdem wir jetzt wissen, auf welchen Quellen wir uns bewegen. Und zwar lesen wir dazu, oder das, was ich jetzt sage, entnehme ich aus dem Tafsir von Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, aus seinem ersten Band, wo er erstmal darüber redet, was ist der Koran überhaupt. Und wir werden dann auch inshallah darüber reden, was ist eine Sura Und also ganz wenig über die Koranwissenschaft. Ganz wenig über die Koranwissenschaft. Ich versuche mich möglichst kurz zu fassen, da man also über dieses Thema eigentlich ein extra Buch schreiben sollte, was es im Deutschen nach meinem Wissen noch gar nicht gibt über die Koranwissenschaften. Wie ein Nasuchul Mansuch und der Tafsir überhaupt, die Wissenschaft des Tafsir und so weiter und so weiter. Deswegen wollen wir nur ganz grob erfahren, was der Koran überhaupt ist. Koran, erstmal sprachlich gesehen, das Wort Koran stammt ab von dem Verb Qara'a. Qara'a bedeutet lesen und auch versammeln, sammeln, Jama'a, Tala, Qara'a, alles ähnliche Bedeutungen. Und bedeutet lesen. Und Al-Quran ist dann einfach die Lesung. Die Lesung. Na, das ist sprachlich gesehen. Dann für die religiöse Definition, Al-Istilah, also gibt es mehrere Definitionen, die alle auf das Gleiche hinauslaufen. Ich gebe mal eine etwas ausführlichere. Und man sagt, die Definition vom Koran besteht aus fünf Eigenschaften. Erstens, der Koran ist das Wort Allahs. Erstens sagt man, der Koran ist das Wort Allahs. Und dadurch fallen alle anderen Worte weg, die nicht von Allah subhanahu wa ta'ala stammen. Gut, jetzt weiß man aber, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur den Koran gesprochen hat, sondern auch andere Sachen. Also man sagt, der Koran ist das Wort Allahs, durch das er die Menschheit herausfordert. Also das wunderbare Wort Allahs, durch das er die Menschheit herausfordert, eine ähnliche Sura wie die kürzeste Sura vom Koran hervorzubringen. Das ist der Koran, das ist die erste Eigenschaft. Ja. Dadurch fallen also alle anderen Worte weg, die nicht von Allahs Mutale stammen. Nummer zwei, es ist das Wort Allahs, das wunderbare Wort Allahs, das er seinem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam durch den Engel Gabriel Jibril offenbart hat. Was fällt dadurch weg? Dadurch fallen alle anderen Offenbarungen weg, die Allah subhanahu wa ta'ala nicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam eingegeben hat. Denn Jibril ist derjenige, der die Offenbarung eingegeben hat, ist der gleiche, der Musa eingegeben hat, der gleiche, der Isa eingegeben hat. Und dadurch fallen also die Tora fällt weg, die Tora, Al-Injil, das Evangelium, die Psalmen. Und die Schriftblätter von Musa und Ibrahim, alaihimussalatu wassalam, dadurch fällt das weg. Na, die dritte Eigenschaft ist, dass man sagt, die Lesung des Koran selbst ist ein Gottesdienst, ist ein Ibadah, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, At-Tirmidhi hat ein Hadith Nummer 2910, hat er überliefert in seinem Sanad bis zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, Hadith ist überliefert in Abdullah bin Mas'ud. Er sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Man qara'a harfa min kitabillah, falahu bihi hasana, wal hasanatu bi ashri amthaliha, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Wer einen einzigen Buchstaben aus dem Buch Allahs liest, der bekommt dafür eine gute Tat niedergeschrieben. Und eine gute Tat wird verzehnfacht. Und ich sage nicht, Alif, Lam, Mim sind ein Buchstaben, sondern Alif ist ein Buchstabe und Lam ist ein Buchstabe und Mim ist ein Buchstabe. Der Hadith ist sahih. Also, somit wissen wir, dass die Lesung des Koran an sich eine Ibadah ist. Und eine Form des Dhikr ist, eine Form des Gedenken Allahs. Na, die. Was fällt dadurch weg durch diese dritte Bedingung oder Eigenschaft? Und zwar der Hadith Qudsi, der heilige Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, Allah hat gesagt. Weil Allah sallallahu alaihi wasallam, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch Dinge gesagt, dass Allah etwas gesagt hat, die nicht im Koran drin sind. Das nennt man Hadith Qudsi. Ein Hadith Qudsi, der Unterschied zwischen Hadith Qudsi und Koran ist offensichtlich. Also Hadith Qudsi darf man nicht lesen im Salah. Und Hadith Qudsi ist auch nicht von Fehlern geschützt wie der Koran. Das also wird behandelt wie die anderen Hadithe auch. Gibt davon schwache und gibt davon authentische. Dann die vierte Eigenschaft ist At-Tawatur. Tawatur ist die höchste Form der Authentizität von der Überlieferung irgendeiner Information. Tawatur bedeutet, dass eine Information durch eine geschlossene Überlieferungskette überliefert wird vom Sprecher oder von derjenigen Person, die die Information gegeben hat, bis zu der Person, die die Information empfängt, über eine geschlossene Überlieferungskette. Allerdings nicht nur eine, sondern es sind so viele Überlieferungsketten und so viele Menschen in jeder Generation, dass der Verstand es ausschließt, dass sich irgendeine Generation, hätte auf einen Fehler einigen können, auf eine Lüge einigen können, oder dass sie hätten den gleichen Fehler alle machen können. Wenn der Verstand ausschließt, dass eine Generation von diesen allen Generationen sich hätten auf eine Lüge einigen können, weil sie sich zum Beispiel kennen oder weil sie nicht vertrauenswürdig sind oder irgendwelche Gründe. Oder dass sie alle tatsächlich den gleichen Fehler gemacht haben. Wenn das ausschließt, wenn der Verstand einem sagt, nein, das ist nicht möglich beim Betrachten dieser ganzen Überlieferungsketten, dann nennt man es Tawatur. Das nennt man Tawatur. Und das ist die höchste Form der Authentizität. Und Alhamdulillah ist der gesamte Koran von A bis Z, also besser gesagt von Surat al-Fatiha bis Surat al-Nas, in seinen 10 Qiraat, 10 Lesarten so überliefert worden. Wir werden inshallah über Qiraat noch ein bisschen später sprechen. Und das sind alles in Tawatur-Form ist das überliefert worden. Also es ist eine Form des Sahih. Ihr kennt sicherlich die Form des Sahih im Hadith. Hadithe werden grundsätzlich in Sahih und Da'if eingeteilt. Und dann gibt es verschiedene Stufen vom Sahih. Es gibt das Al-Hasan li-Ghayri, dann gibt es Al-Hasan li-Dhati, dann gibt es das Sahih li-Ghayri, dann gibt es das Sahih li-Dhati, dann gibt es das Mashhur. Und das Höchste ist dann Al-Mutawatir. Und da gibt es natürlich auch vom Mutawatir gibt es auch Stufen. Es gibt Al-Mutawatir bil-Ma'na und Al-Mutawatir bil-Lafz, also Mutawatir Wort für Wort oder Mutawatir in der Bedeutung nur und so weiter. Und der Koran ist Alhamdulillah Mutawatir in seinen Worten. Also die höchste, allerhöchste Form der Authentizität, die man sich vorstellen kann. Aber wir werden jetzt nicht sprechen über, wie der Koran überliefert worden ist. Das ist dann Sache der Korangeschichte oder der Koranwissenschaft. Was fällt dadurch aus? Dadurch fällt natürlich alles aus, alle Fehler fallen weg. Alles, was überliefert hätte werden können, durch eine schwache Überlieferung und Allah SWT zugeschrieben wird, fällt dadurch weg. Man nimmt nicht einen Isnad an. Also, wenn ein Sanad kommen würde vom Propheten bis zu uns, wo irgendwie drin steht, dass Allah etwas gesagt hat, was Teil des Koran ist, und wir finden es nicht in unserem Koran, dann verwerfen wir diese Aussage. Dann verwerfen sie Aussage. Der Koran ist in Tawatur-Form überliefert worden. Dann, also dadurch werden die Fehler vermieden. Fünfte Eigenschaft des Koran ist, dass wir sagen, der Koran ist das Wort Allahs, das in den Al-Masahif Al-Uthmaniyah niedergeschrieben steht. Jeder, der sich ein bisschen auskennt in der Korangeschichte, weiß, dass zur Zeit des Kalifats von Uthman radiallahu anhu der Koran offiziell von den Sahaba mehrmals geschrieben worden ist, in der Form, wie wir sie heute kennen. Und dann wurden diese Ausgaben in die verschiedenen Städte wie Makkah, Basra, Kufa, Medina gesandt, damit die Leute sich an diesen Mushaf halten und nicht an irgendetwas anderes. Die Sahaba radiallahu anhum haben also diese Masahif kopiert und in die verschiedenen Städte geschickt. Na. Und was fällt dadurch weg? Dadurch fallen die abrogierten Verse weg. Die Al-Ayat al-Mansucha. Al-Ayat al-Mansucha, die Verse, die Allah SWT aufgehoben hat. Na. Das ist auch eine Sache der Koranwissenschaft. Deswegen werden wir die Sache hier jetzt nicht ansprechen. Aber es gibt nur grob gesagt. Es gibt Verse, die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, die dessen Bedeutung für uns keine, oder wie gesagt, dessen Gesetze, die da erwähnt sind, für uns keine Bedeutung mehr haben. Die sind also nur noch von historischem Wert und dass wir die Verse lesen und dafür Hasanat bekommen. Aber die Bedeutung des Verses abrogiert. Oder es gibt Verse, die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat und die er, also wie heißt es, dann wieder zu sich genommen hat, die er aus dem Mushaf weggenommen hat. Und wir lesen die Verse nicht mehr und sie gibt es auch nicht mehr. Manchmal wissen wir, welche es sind, manchmal wissen wir nicht und deren Bedeutung ist auch weg. Und die dritte Kategorie sind Verse, die Allah SWT wieder zu sich genommen hat, aber die Bedeutung bleibt bei uns noch. Die Bedeutung bleibt noch bei uns, dass wir handeln zwar nach den Versen noch, aber wir lesen sie nicht mehr als Teil des Koran. Und das sind aber wie gesagt Sachen der Koranwissenschaft, die wir jetzt hier nicht ausführlich behandeln werden. Das ist die Eigenschaft Das ist der Koran. Wenn wir diese fünf Eigenschaften haben, dann wissen wir, wovon wir reden, wenn wir sagen, der Koran. Na. Und auch für all das, was ich gesagt habe, gibt es natürlich die entsprechenden Belege in den Büchern der Koranwissenschaft. Also, dass der Koran zum Beispiel herabgesandt worden ist, ja. Das ist zum Beispiel Belege wie Inna anzalnahu Quranan Arabiya. Wir haben einen arabischen Koran herabgesandt. Also ist der Koran herabgesandt worden. Na. Und dass er unserem Propheten eingegeben worden ist, da besteht auch kein Zweifel, denn der Prophet hat gesagt, innama ana basharun mithlukum yuha ilay. Oder Allah hat zu ihm gesagt, dass er das sagen soll. Sag, ich bin nichts anderes als ein Mensch, dem offenbart wird. Dem offenbart wird, also dieser Koran. Na. Oder Allah sagte, wa laqad atainaka sab'an min al-mathani wal Quran al-azim in Surat al-Hijr, Vers 87. Wir haben dir sieben von den sich wiederholenden Versen gegeben und den gewaltigen Koran. Also, wie gesagt, nur als Bemerkung, alles, was ich gesagt habe, gibt es dafür die entsprechenden Belege in den Büchern der Koranwissenschaft. Und dass Jibril a.s. derjenige ist, der vom Koran herabgesandt worden ist, lesen wir Surat al-Nahl, Surah 16, Vers 102. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Sprich, herabgesandt hat ihn der Heilige Geist von deinem Herrn mit der Wahrheit, damit er die Gläubigen festigt und als Rechtleitung und Frohbotschaft für die Muslime oder für die gottergebenen Menschen. Worüber es keine Meinungsverschiedenheit gibt, ist, dass die ersten Verse, die herabgesandt worden sind aus dem Koran, sind die ersten fünf Verse. Und zwar von Surat al-Alaqa. Die ersten fünf Verse von Surat al-Alaqa. Das ist die Surah Nummer 96, das Anhängsel al-Alaqa. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa. Lies im Namen deines Herrn, der erschaffen hat, den Menschen erschaffen hat aus einem Anhängsel. Lies und dein Herr ist der Edelste, der das Schreiben mit dem Schreibrohr gelehrt hat, den Menschen gelehrt hat, was er nicht wusste. Das sind die ersten Verse, die in der Höhle Hira in Mekka auf dem Berg An-Nur herabgesandt worden sind. Na. Dann gab es eine Zeit lang keine Offenbarung und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala die ersten fünf Verse der 74. Sura Al-Muddathir, der Zugedeckte, herabgesandt. Ja, ayyuhal Al-Muddathir, o du Zugedeckter, steh auf und warne und deinen Herrn, den Preise als den Größten und deine Gewänder, die Reinige und die Unreinheit des Götzendienstes, die meide. Und man sagt durch die Verse in Surat Al-Alaq, das Anhängsel, da ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam berufen worden. Durch diese Verse, dadurch Allah subhanahu wa ta'ala ihm Verse eingegeben hat, ist er zum Propheten ernannt worden von Allah subhanahu wa ta'ala. Und durch die Verse, Qum fa'anzir, durch den Vers Qum fa'anzir, und zwar in Surat Al-Muddathir, was wir gerade gelesen haben, das ist der Vers. Der zweite Vers, steh auf und warne, dadurch ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu einem Gesandten Allahs geworden worden, sagt man, denn dadurch ist er ihm befohlen worden, die Menschen eben anzusprechen, zu warnen, nach dem Glauben, dass ein Prophet jemand ist, dem offenbart wird und ein Gesandter jemand ist, der zu einem Volk gesandt wird, obwohl die richtigere Ansicht, wallahu a'lam, ist, dass ein Gesandter, oder der Unterschied zwischen einem Gesandten und Propheten ist der folgende: Ein Gesandter, ein Rasul, ist jemand, dem auf jeden Fall eingegeben wird, Offenbarung, und jemand, der mit einer neuen Scharia kommt, mit einem neuen Gesetz. Wie Musa a.s. mit der Tora, wie Isa a.s. mit der Injil und wie Muhammad sallallahu mit dem Koran, mit einer jeweils neuen Gesetzgebung oder jemand, der zumindest Offenbarung erhält, die Gesetzgebung ändert. Zum Beispiel Isa a.s. hat nicht die gesamte Gesetzgebung aufgehoben von Musa a.s., von der Tora, aber teilweise geändert durch die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sind das alles Rusul, Plural von Rasul, Gesandte Allahs, das ist damit gemeint. Und ein Nabi, ein Prophet, wie es übersetzt wird, was eigentlich, ich benutze das Wort Prophet nur deswegen, weil das unter den Menschen bekannt ist. Aber Prophet ist eigentlich nicht die richtige Übersetzung, Wallahu alam. Eher Verkünder, von einem Nabi, die Botschaft oder die Kunde, jemand, der etwas verkündet. Aber in der Religion bedeutet Prophet, Nabi, also jemand, der Offenbarung erhält und errichtet nach dem Gesetz des vorausgegangenen Gesandten. Die Propheten nach Musa a.s. haben alle gemäß der Tora regiert. Sie haben die Kinder Israels regiert, gemäß der Tora. Denn wie wir wissen, eine der gewaltigen Gnaden Allah subhanahu wa ta'ala für die Kinder Israels war, dass sie niemals ohne Propheten gelebt haben. Als Musa gestorben war, da kam Joshua a.s. Und als Joshua gestorben war, kam der nächste. Und so weiter und so weiter. Bis Isa a.s. Mit Isa hörte dann die Gesandten der Propheten für die Kinder Israels speziell auf. Die letzte Prophet für die Kinder Israels speziell war Isa ibn Maryam a.s. Naam. Das ist also, wallah alam, die richtige Ansicht, warum, was der Unterschied ist zwischen einem Propheten und einem Gesandten. Und dass die Verse von Surat al-Alaq, die wir erwähnt haben, die ersten Versen, die offenbart worden sind, das lesen wir im Hadith Aisha radiallahu anha. Sie erzählt uns diese Geschichte. Und dieser Hadith ist dann al-Bukhari im Kapitel Bad'ul Wahi, das heißt der Offenbarungsbeginn. Der Offenbarungsbeginn. Na. Aber noch einmal, um etwas zu betonen, das, was ich gesagt habe, widerspricht nicht, was die Gelehrten gesagt haben. Also durch die Aussage Iqra wurde er zum Propheten, denn das ist die erste Offenbarung, die er erhalten hat. Und durch die Aussage Qum fa'anzir, steh auf und warne, wurde er zu einem Gesandten zu seinem Volk, weil er aufstehen musste und warnen musste. All das widerspricht nicht der Definition von Rasul und Nabi. Dann teilen die Ulama die Offenbarungen in zwei Teile ein. Das heißt, diejenigen Verse, wo es einen offensichtlichen Grund gibt, warum sie herabgesandt worden sind, und diejenigen Verse, für die wir nicht wissen, für die es keinen offensichtlichen Offenbarungsanlass gab, sondern die sind einfach offenbart worden, weil Allah SWT wollte, dass sie offenbart werden. Und das sind die meisten Verse. Das sind die meisten Verse, die im Koran sind. Zum Beispiel Surat Tauba 75 und andere. Na, das sind die meisten Verse. Und über einige Verse wissen wir auch einen Offenbarungsgrund. Manche Verse sind offensichtlich, wie zum Beispiel Yas'alunaka 'anil Ahilla. Sie befragen dich über die Neumonde. Yas'alunaka 'anil Khamri wal Maisir. Sie befragen dich über Al-Khamr und Al-Maisir. Yas'alunaka 'anil Mahid. Und sie befragen dich über die Menstruation und so weiter und so weiter. Da ist offensichtlich, gibt es einen Offenbarungsanlass. Was sind die Vorteile, dass man weiß, dass die Offenbarungsgründe kennt? Und zwar zum einen, dass man weiß, dass der Koran von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Denn es ist passiert, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gefragt wird und dann gibt er keine Antwort. Und er hat keine Antwort, er hat keine Antwort darauf. Er wird gefragt über Ar-Ruh, über die Seele oder der Geist oder Jibril, je nach der verschiedenen Auslegung. Er wird gefragt über Ar-Ruh, was ist Ar-Ruh? Und hat keine Antwort gegeben. Er wusste nicht, was er sagen soll. Er musste warten, bis ich einfach Antwort bekomme. Dann bekam er die Antwort: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, und sie befragen dich über Ar-Ruh. Sprich, Ar-Ruh, قُلِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Sprich, die Seele ist von der Angelegenheit meines Herrn und ihr habt vom Wissen nur wenig erhalten. Surat Al-Isra, Vers 85. Na, das weist darauf hin, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam eben nicht alles weiß. Und das ist ein wichtiger Grund. Eine zweite Weisheit zu wissen, warum Allah subhanahu wa ta'ala diese Offenbarung, warum es Offenbarungsgründe gibt, ist zu sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sich um seinen Propheten kümmert. Um seinen Propheten kümmert. Zum Beispiel haben die Kuffar gesagt, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ, also Allah subhanahu wa ta'ala sagte über die Kuffar, was sie gesagt haben, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Die Kuffar haben gesagt, wäre doch der Koran auf einmal herabgesandt worden. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen, oh, würde ihm doch der Koran als Ganzes offenbart. So geschieht es aber, damit wir dein Herz mit ihm festigen. Und wir haben ihn wohlgeordnet vorgetragen. So geschieht es aber, damit wir dein Herz mit ihm festigen. So wird der Prophet sallam gefestigt, dadurch, dass die Verse eben schrittweise herabgesandt worden sind zu den einzelnen Begebenheiten. Ein weiterer Grund ist, dass wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala barmherzig ist und sich um seine Diener kümmert. um ihnen ihre Lasten wegzunehmen. Wie der Offenbarungsgrund für Tayammum und andere Verse, wo Allah SWT es den Gläubigen durch die Verse wieder dann leicht gemacht hat. Und der offensichtlichste Grund oder die offensichtliche Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass man die Bedeutungen der Verse besser kennt. Dass man die Bedeutungen der Verse kennt. Wie zum Beispiel in der zweiten Sura, in Surat al-Baqarah, im Vers 157 heißt es: Gewiss, As-Safa und Al-Marwa gehören zu den Orten der Kulthandlungen Allahs. Wenn einer die Pilgerfahrt zum Hause oder die Besuchsfahrt, die Umrah, also vollzieht, so ist es keine Sünde für ihn, wenn er zwischen ihnen beiden den Umgang macht. Das hört sich so an, als wäre es eine freiwillige Sache, zwischen As-Safa und Al-Marwa hin und her zu laufen in der Hajj oder in der Umrah. In Wirklichkeit ist es eine Pflicht. Und wenn man hier zu den Offenbarungen kennt, dann wird einem klar, was damit gemeint ist. Und zwar hat Asim ibn Sulaiman den Gefährten radiallahu anhu, Anas ibn Malik, gefragt über As-Safa al-Marwa, und dann sagte er als Antwort: Kunna nara annaha min amri al-Jahiliyyah. Wir dachten, es wäre eine Angelegenheit der Jahiliyyah, der vorislamischen Zeit, der Zeit der Unwissenheit. Falamma kana al-Islam amsakna anhuma. Als dann der Islam kam, haben wir uns von diesen Sachen ab, von diesen beiden abgewendet, also sind nicht mehr zwischen Safa und Marwa gelaufen. Und dann schreibt Allah eben und fest im Koran: Gewiss, Safa und Marwa gehören zu den Orten der Kulthandlungen Allahs. Also gehört zu den Orten, die wir als Orte der gottesdienstlichen Handlungen benutzen dürfen. Und nicht nur dürfen, sondern sogar müssen. Der Vers sagt also lediglich aus, dass es keine Sünde ist, es zu tun. Und die Sunna macht uns klar, dass das Laufen zwischen der Safa und Marwa im Hajj und in der Umrah sogar notwendig ist. Eine wichtige Sache ist Umum al-Lafz und Khusus al-Sabab. Gemeint ist Folgendes: Wenn es einen Offenbarungsgrund gibt, wenn es zum Beispiel sich irgendetwas ereignet hat, in der Zeit des Propheten, ein bestimmtes Ereignis gab, und über das Ereignis sind Verse herabgesandt worden. Die Verse sind allerdings allgemein geschrieben. Dann ist der Offenbarungsgrund eine Erklärung für uns, wie wir die Verse zu verstehen haben. Und die allgemeinen Verse bedeuten, dass sie nicht nur für diese Person gelten, in dessen Zusammenhang sie herabgesandt worden sind, sondern auch für die ganze Umma. Sondern auch für die ganze Umma. Ein Beispiel dafür ist der Hadith von Ibn Abbas, radiallahu anhu, in Sahih al-Bukhari, dass Hilal ibn Umayyah seine Frau bezichtigt hat, der Zina bezichtigt hat mit einem anderen Mann. Sharik ibn Sahma. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam als Antwort: Al-Bayyina aw haddun fi dhahrik. Entweder du gibst uns einen klaren Beweis dafür, für was du gerade behauptest über deine eigene Ehefrau, oder du wirst gepeitscht auf deinen Rücken. Dann sagte Hilal als Antwort radhiallahu anhu: Walladhi ba'athaka bil haqq, inni la sadiq. Falayunziyanna Allah ma yubri'u dhahri min al hadd. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين الحديث. Das heißt, der Professor hat mal gesagt: Entweder du bringst uns einen klaren Beweis oder du wirst gepeitscht auf deinen Rücken. Und dann sagte Hilal als Antwort: Ich schwöre bei demjenigen, der dich mit der Wahrheit entsandt hat, ich spreche die Wahrheit. Und Allah wird ganz sicher Verse herabsenden, die mich davor bewahren werden, dass ich auf meinem Rücken gepeitscht werde. Und subhanallah, daraufhin steigt Jibril alayhi salatu wasalam ab von Allah subhanahu wa ta'ala mit edlen Versen von Allah, von Surat An-Nur, Vers Nummer 6: Für diejenigen, die ihren Gattinnen Untreue vorwerfen, aber keine Zeugen haben, außer sich selbst, besteht die Zeugenaussage eines solchen von ihnen darin, dass er viermal bei Allah hat bezeugt, er gehöre wahrlich zu denen, die die Wahrheit sagen. Und das geht dann so weiter, bis
Na, also bis dahin hat er die vorgelesen. Und da, aber die Verse, die in diesem Zusammenhang in Surat an-Nur stehen, sind, der Offenbarungsgrund ist eben diese Geschichte in Sahih al-Bukhari. Dieser Rechtsspruch gilt allerdings für alle. Dieser Rechtsspruch gilt allerdings für alle Menschen bis zum Tag der Auferstehung. Dass wenn jemand so etwas seiner Frau vorwirft, dann muss er einen Beweis bringen. Wenn nicht, dann wird er mit 80 Peitschen heben, gepeitscht. Und sein Zeugnis wird nie wieder angenommen werden. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran schrittweise herabgesandt. Er sagte: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا. Einen Koran haben wir dir offenbart, oder einen Koran haben wir offenbart, den wir in Abschnitte unterteilt haben, damit du ihn den Menschen in Abständen vorträgst, und wir haben ihn wahrlich nach und nach hinabgesandt. Die Mufassirun, die Gelehrten des Tafsir, teilen das, was herabgesandt worden ist, in zwei Teile ein: Makki und Madani. Und die richtige Ansicht bei Al-Makki und Madani bedeutet: Makki ist das, was vor der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam von Mekka nach Medina herabgesandt worden ist. Und Madani ist all das, was nach der Hijra herabgesandt worden ist. Es geht also nicht um den Ort Mekka und Medina, denn es gibt Verse, die weder in Mekka noch in Medina herabgesandt worden sind, sondern es geht um den zeitlichen Ablauf. Na. Zum Beispiel der Vers: Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Das ist in Surat Al-Ma'idah, das ist die fünfte Sura, Vers Nummer 3, also ganz am Anfang. Heute habe ich euch eure Religion vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet. Und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Diese Verse sind in der Hajjat al-Wada' in Arafat herabgesandt worden. Der Prophet Sallallahu alaihi wasallam hat ja, wie wir wissen, eine Hajj gemacht. Und den nennt man die Abschiedspilgerfahrt, Hajjatul Wada'. Und in diesem, wie es in Sahih al-Bukhari heißt, überliefert von Umar ibn Khattab, ist dieser, also dieser Vers ist in Arafat herabgesandt worden. Arafat ist eine Umgebung in der Nähe von Makkah. In der Nähe von Makkah. Und obwohl es also in der Nähe von Makkah offenbart worden ist, ist dieser Vers nicht Makki, sondern Madani, weil die Hijra des Propheten sallallahu schon stattgefunden hat. Und die Hajjat al-Wada', die Abschiedspilgerfahrt, nach der Hijra stattgefunden hat. Dann gibt es einige Sachen, einige Eigenschaften, die die mekkanischen von den medinesischen Versen unterscheidet. Man findet, dass die mekkanischen Verse sich einer Methode, der sprachlichen Methode bedienen, die streng ist, denn diejenigen, die angesprochen worden sind, sind überhebliche Leute gewesen in Mekka, die diese strenge Anrede verdient haben, wie zum Beispiel in Surat al-Muddathir und Surat al-Qamar zu sehen. Der medinensische Teil des Koran, dort ist es eher umgekehrt. Es wird eher mit Leuten, es werden meistens Leute angesprochen, die schon gläubig sind oder die den Glauben annehmen. Und auch eine Eigenschaft der mekkanischen Verse ist, dass sie kurz sind. Na, zum Beispiel Surat al-Tur ist ein dafür ein gutes Beispiel. Und in den medinensischen Teil finden wir dann eher längere Verse und die ganzen Regeln, die ganzen Gesetze, wie zum Beispiel in Surat al-Baqarah eindeutig zu sehen ist. Und was die Thematik angeht, so behandelt der mekkanische Teil des Koran mehr die gesunde Aqidah. Alles, was damit zusammenhängt, mit dem Tawhid, Al-Uluhiyya, mit dem Glauben an die Auferstehung, denn die meisten von denjenigen, die angesprochen sind, leugnen Tawhid Al-Uluhiyya und leugnen die Auferstehung. Und der medinensische Teil beschäftigt sich mehr mit der Erklärung, mit der detaillierten Erklärung der zwischenmenschlichen Handlungen, Al-Mu'amalat, und auch den Gottesdiensten, Al-Ibadat. Denn diejenigen, die angesprochen sind, sind schon Menschen mit einer gesunden Aqida, radiallahu anhum wa ardahum. Dann die ganze Dschihad, die große Dschihad im Sinne von dem Bekämpfen, dieser Dschihad des Kampfes, der ist im medinensischen Teil erwähnt und nicht im mekkanischen Teil. Was sind die Vorteile, dass man weiß, dass welcher Teil des Koran medinensisch ist und welcher Teil mekkanisch ist? Zum einen, dass man den hohen literarischen Wert des Koran kennenlernt, dass der Koran auf dem höchsten Stand ist in dieser Hinsicht, denn er spricht diejenigen Menschen, die Härte und Strenge verdient haben, mit Härte und Strenge an, und diejenigen, die es nicht verdient haben, spricht er eben eher mit barmherzigen Worten an. Dann wird klar, die Weisheit, die in der Gesetzgebung Allah subhanahu wa ta'ala vorhanden ist. Dass die Wichtigkeit, es gibt eine Anordnung der Wichtigkeit. Erst einmal ist die Aqida für den Muslim das A und O, das Allerwichtigste. Und danach kommen dann die anderen Regeln. Man wird erstmal vorbereitet mit dem Wichtigen. Der Schlüssel des Paradieses ist La ilaha illallah. Und nachdem man diesen Schritt gemacht hat und La ilaha illallah Muhammad Rasulullah gesagt hat, dann tritt man den Islam ein und dann beginnt man erst mit der Umsetzung dieser Worte. Dadurch weiß man auch, welche Verse abrogiert sind und welche Verse die abrogierenden Verse sind, denn man weiß, welcher Vers zuerst herabgesandt worden ist und welcher Vers erst später herabgesandt worden ist. Welche Weisheiten stecken dahinter, dass der Koran in Abschnitten offenbart worden ist? Da gibt es auch mehrere Weisheiten. Zum einen, dass das Herz des Propheten gefestigt wird, wie wir schon vorhin gesehen haben, Surat al-Furqan, im Vers 32. Und des Weiteren, damit es den Menschen leicht fällt, den Koran auswendig zu lernen, zu verstehen und danach zu handeln. Denn sie lernen ihn schrittweise auswendig und handeln, setzen ihn schrittweise in die Tat um. Na. Ein weiterer Vorteil Weisheit ist, dass die Herzen der Gläubigen, sie lieben es, wenn Allah SWT etwas herabsendet. So wird ihr Wunsch gestärkt, wird ihr Wunsch gestärkt und so werden sie zufriedengestellt nach und nach. Und sie freuen sich, die Gläubigen, dass immer wieder Verse von ihrem Herrn herabgesandt werden. Dann die schrittweise Verschärfung des Gesetzes zum Beispiel. Wir sehen zum Beispiel im Falle von Al-Khamr, von den berauschenden Getränken, dass es nicht auf einmal verboten worden ist, sondern schrittweise. Erstmal wurden sie gefragt, wie es im Surat al-Baqarah, Vers 219, wurde der Prophet erstmal gefragt über Wein und Glücksspiel. Und dann sagte er, darin ist große Sünde, aber es gibt auch Nutzen für die Menschen, aber die Sünde darin ist mehr als der Nutzen von diesen beiden Dingen. Das ist der erste Fall. Und danach, nach und nach, hat dann Allah SWT den Vers in Surat An-Nisa herabgesandt, Vers 43, in der vierten Surah An-Nisa, Vers 43. Und danach der absolute Verbot in Surat Al-Ma'idah, in den Versen 90 bis 92. Na. Wie sieht es aus mit der Reihenfolge im Koran? Erstmal in Bezug auf die Worte. Sind die Worte innerhalb eines Verses in der richtigen Reihenfolge? Das ist unter Übereinkunft der Ulama. Unter Übereinkunft der Ulama der Fall. Dass jedes Wort im Vers an der richtigen Stelle ist. Wie sieht es aus mit der Reihenfolge der Verse einer Sura? Genau das Gleiche. Unter Übereinkunft der Ulama. Sind die Reihenfolge der Verse innerhalb einer Sura in der richtigen Reihenfolge, wie wir sie heute haben. Das heißt zum Beispiel, in Al-Fatiha kommt Maliki Yawmiddin vor Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Und wenn jemand lesen würde, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, Maliki Yawmiddin, das wäre haram. Das wäre verboten. Denn er hat die Reihenfolge falsch rum gesagt. Ja. Und Imam Ahmad und Abu Dawud an-Nasa'i und Tirmidhi haben Hadith von Uthman radhiallahu anhu überliefert, dass er sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, jedes Mal, wenn eine Sura mit einer Anzahl von Versen herabgesandt worden ist, jedes Mal, wenn Verse herabgesandt worden sind, dann rief der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu sich einige Leute, die schreiben konnten, Und er sagte zu ihnen: Setzt die Verse so und so in die Sura so und so, an der das und das und das steht. Also, Farabi kana yanzilu alayhi Sur dhat al-adad, dhawat al-adad. Das heißt, wenn eine Sura abgesandt worden ist mit vielen Versen. Immer wenn dann, fakana idha nazal alayhi shay, ashay, wenn immer wenn ein Teil davon abgesandt worden ist, von diesen ganz vielen Versen, die dann insgesamt am Ende herabgesandt worden sind, dann rief er einige, die schreiben konnten, und sagte er: setzt diese Verse in die Sura so und so, wo das und das erwähnt wird. Wo das und das erwähnt wird. Das heißt, die Reihenfolge der Verse ist bin Nass, also durch ein Nass, durch Koran oder Sunna heißt Nass, durch ein klarer Nass ist ein klarer Beleg aus dem Koran und Sunna. Und das haben wir in diesem Hadith, deswegen ist die Reihenfolge. Ja, uns gibt auch keine Meinungsverschiedenheit darüber, dass die Reihenfolge korrekt ist. Na. Was allerdings die Reihenfolge der Suar angeht im Koran, im Mushaf, da sagt der Sheikh Uthaymin, dass die Reihenfolge Ijtihad ist von den Sahaba radhiallahu anhum. Sie haben die Reihenfolge festgelegt, und der Beweis dafür ist aus Sahih Muslim von Hadhaifa ibn al-Yamam radhiallahu anhu, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einer Nacht betete. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah gebetet, gelesen, und danach An-Nisa und danach Al-Imran. Und wie wir wissen, ist eigentlich erst Al-Baqarah und danach Al-Imran und dann An-Nisa. Also hat die Reihenfolge von Al-Imran und An-Nisa umgedreht. Und na, auf jeden Fall sagt auch Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, man darf eine Sura vor der anderen lesen. Wie gesagt, das ist eine Sache, darüber gibt es manche, manche Ulama haben gesagt, dass die Reihenfolge alles Ijtihad ist, und manche haben gesagt, dass die Reihenfolge alles vom Prophet sallallahu alaihi wasallam vorgegeben ist, und andere haben gesagt, das ist teilweise, teilweise der Fall. Teilweise so, teilweise so. Und Sheikh Islam ibn Taymiyyah sagte, dass man aber nichts die Reihenfolge, wie sie jetzt ist, dass es Pflicht ist, dass man sich an diese Sunna hält. Sunna von wem? Sunna von den Al-Khulafa Ar-Rashidun, das heißt den recht geleiteten Kalifen. Von recht geleiteten Kalifen, denn sie haben die Mushafs zur Zeit von Uthman so geschrieben, und so haben sich die Sahaba darauf geeinigt. So haben sich die Sahaba darauf geeinigt. Deswegen muss man sich, und der Professor hat nämlich angeordnet, dass man sich an die Sunna der recht geleiteten Kalifen hält, und insofern gibt es darüber keine Meinungsverschiedenheit, dass man den Mushaf so lassen muss, wie er ist. Und der Gelehrte sagt, dass At-Tafsir bedeutet die Erklärung der Bedeutungen des Koran. Die Darlegung der Bedeutungen des Koran. Und er sagte, dass man Tafsir lernt, das heißt die Bedeutung der Verse lernt, ist Pflicht aufgrund der Aussage des Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Sa'd, Surah 38, wo er sagt, im 29. Vers: Dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit sie über seine Zeichen nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, eine Weisheit, dass er diesen Koran herabgesandt hat, dass wir über diesen Koran nachdenken und uns dadurch warnen lassen. Und wie können wir uns dadurch warnen lassen und darüber nachdenken, wenn wir nicht die Verse verstehen? Und die Art und Weise, wie die uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen mit dem Koran umgegangen sind, ist, dass sie, sobald sie Verse gelernt haben vom Koran, haben sie auch die Bedeutungen der Verse gelernt und haben sie dann in die Tat umgesetzt. Und erst wenn sie sie umgesetzt haben, dann haben sie die nächsten Verse auswendig gelernt. Die Pflicht des Muslim, wenn er den Koran erklärt und darlegt, ist, dass er sich bewusst macht, dass er im Grunde genommen die Worte Allah subhanahu wa ta'ala den Menschen mitteilt. Und dass er im Grunde genommen sagt, Allah meint mit dem Vers das und das und das. Er soll sich bewusst machen, wie gefährlich es ist, über Allah subhanahu wa ta'ala etwas zu sagen, was nicht der Wahrheit entspricht. Sodass Allah ihn nicht am Tag der Auferstehung in Schande stürzt. Allah sagte in Surat al-A'raf, im 7. Surah, im Vers 33, sag: Mein Herr hat nur die Abscheulichkeiten verboten, was von ihnen offen und was verborgen ist, und auch die Sünde und die Gewalttätigkeit ohne Recht. Und dass ihr Allah etwas beigesellt, wofür er keine Ermächtigung hinabgesandt hat, und dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Wie wird der Koran ausgelegt? Was sind die Quellen der Auslegung des Koran? Nummer 1, der Koran erklärt sich selbst. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel in Surat Yunus, in der 10. Sura, im Vers 62, sicherlich, über Allahs Gefolgsleute soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein. Dann sagt im Vers danach, diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. Diese Awliya sind diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. Also nicht irgendwelche bestimmten Menschen, sondern jeder Mensch, der diese Eigenschaften verinnerlicht hat. Er glaubt an all das, was Allah ihm gesagt hat und ist gottesfürchtig. Und von diesen Sachen, also von diesen Art von Tafsir, gibt es viele im Koran. Und das ist die höchste Stufe des Tafsir. Die zweite Art von Tafsir ist diejenige, dass die Worte des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam den Koran erklären. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist derjenige, der uns den Koran übermittelt hat und am besten Bescheid weiß über die Bedeutungen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und weil Allah subhanahu wa ta'ala ihm auch die Bedeutungen gelehrt hat. Na. Zum Beispiel, ein Beispiel dafür ist, in Surat Yunus im 26. Vers finden wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَهُ. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es das Beste an Lohn und noch mehr. Und wir haben gelernt im Hadith von Abu Musa und Ubay ibn Ka'b, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt hat, dass und noch mehr bedeutet, dass wir zu Allahs Gesicht, dass die gläubigen Menschen zu Allahs Gesicht schauen werden. Dann des Weiteren, die nächste Quelle des Tafsir sind die Aussagen der Sahaba radiallahu anhum und besonders diejenigen, die von ihnen gelehrt waren und sich gekümmert haben viel um die Auslegung des Koran. Denn der Koran wurde in ihrer Sprache herabgesandt und zu ihrer Zeit herabgesandt, sodass sie sich am besten mit dem Koran auskannten, nach den Propheten. Und sie waren auch diejenigen, die am stärksten sich Mühe gegeben haben, nach den Propheten das Wissen um die Wahrheit zu erlangen und die am entferntesten davon waren, den eigenen Neigungen zu folgen. Na. Ein Beispiel dafür haben wir in Surat An-Nisa, der 4. Sura, im Vers 43. O, die ihr glaubt, nähert euch nicht im Gebet, während ihr trunken seid, bis ihr wisst, was ihr sagt, noch im Zustand der Unreinheit. Es sei denn, ihr geht bloß vorbei, bis ihr den ganzen Körper gewaschen habt. Und wenn ihr krank seid oder auf einer Reise seid, oder jemand von euch vom Abort kommt, oder ihr Frauen berührt habt. Da ist authentisch überliefert, bis zu Ibn Abbas, radallahu anhu, dass er gesagt hat, oder dass er das Berühren erklärt hat mit dem Al-Jima', mit dem geschlechtlichen Verkehr. Und die nächste Quelle hiernach sind At-Tabi'in. Das sind die Generation nach den Sahaba, denn sie haben den Tafsir direkt von den Sahaba gelernt und sie waren die beste Generation nach den Sahaba. Radiallahu anhum ardahum. Wenn also die Tabi'in sich über irgendein Tafsir einig sind, dann besteht kein Zweifel darüber, dass das ein starkes Argument ist. Das ist die Aussage von Sheikh Ibn Taymiyyah. Und wenn die Aussage der Tabi'in sich unterscheidet, das heißt, wenn sie sich uneinig sind, oder irgendwelche Leute danach, dann ist die Aussage von irgendjemand von diesen Leuten keine Hujja, kein starkes Argument, denn jeder Mensch kann nämlich sich irren und kann auch mal das Ziel treffen. Und dann die nächste Quelle ist die arabische Sprache. Das heißt, dass Verse oder Worte in einem bestimmten Verszusammenhang oder in einem anderen Wortzusammenhang bestimmte Wortbedeutungen haben. Manche Wörter haben mehrere Bedeutungen, aber der Verszusammenhang gibt einem klare Auskunft darüber, was die Bedeutung des Wortes ist. Wenn allerdings das, was sprachlich gesehen ein Wort bedeutet, mit dem im Widerspruch steht, was gesetzlich das Wort bedeutet, dann besteht kein Zweifel darüber, dass man die gesetzliche Definition der sprachlichen voransetzt. Es sei denn, es gibt dazu einen klaren Beleg, dass man den sprachlichen Beleg dem gesetzlichen voranzieht in diesem Fall. Ein Beispiel dafür haben wir in Surat At-Tauba, Nummer 9, 84. Und bete niemals über jemanden von ihnen, der gestorben ist, und stehe nicht an seinem Grab. Also was in diesem Vers Allah SWT seinem Propheten SAW verboten hat zu tun, ist As-Salah für bestimmte Menschen. Und zwar für die Heuchler. Und Salah, sprachlich gesehen, bedeutet Dua, beten für. Aber diesen Vers, das Wort Salah, ist das, was wir kennen. Das Totengebet ist hier gemeint. Das ist also, hier wird also das Salat al-Janaza als Erklärung benutzt und die gesetzliche Bedeutung geht der sprachlichen vor. Die Tatsache, dass man einem Heuchler oder einem Ungläubigen nicht für ihn nicht beten darf, wenn er gestorben ist, das ist eine andere, das bedarf eines anderen Beleges. Das ist also, er geht aus einem anderen Beleg. Wie verhält es sich, wenn der Tafsir sich widerspricht? Das heißt, wenn man Überlieferungen hat, die sich offensichtlich widersprechen. Das ist von mehreren Arten. Also es gibt dann von drei verschiedenen Kategorien. Wenn der Tafsir sich nur in der Wortwahl unterscheidet und nicht in der Bedeutung, dann gibt es dafür gar kein Problem. Dann macht das überhaupt keinen Unterschied. Das zum Beispiel hat Allah SWT gesagt, Surat al-Isra, Vers 23, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا. Ibn Abbas hat gesagt, Qada heißt befohlen. Das heißt, dein Herr hat befohlen, dass niemand angebetet wird außer ihm. Und Mujahid hat gesagt, Wassa heißt so mehr wie angeordnet oder empfohlen. Und das ist kein Widerspruch. Ist kein Widerspruch. Beides ist in Ordnung und korrekt. Und Rabi' ibn Anas sagt, Aujaba heißt, hat zur Pflicht gemacht. Und all das hat die gleiche Bedeutung im Endeffekt. Na. Dann gibt es die zweite Art von Tafsir, dass sich die Wortwahl anders ist und auch die Bedeutung anders ist. Und gleichzeitig nimmt dieser Vers mehr als eine Bedeutung auf. Das heißt, ein Vers kann auf mehr als eine Bedeutung entsprechend mehr als eine Bedeutung ausgelegt werden und beides ist akzeptabel in Bezug auf diesen Vers. Zum Beispiel in Surat al-A'raf, Vers Nummer 7, Surah Nummer 7, Vers 175, 176. Und verließ ihnen die Kunde von dem wir unsere Zeichen gaben und der sich dann ihrer entledigte. Dann verfolgte ihn der Satan und so wurde er einer der Verehrten. Und wenn wir gewollt hätten, hätten wir ihn durch sie fürwahr erhöht. Wer ist damit gemeint? Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt, es war ein Mann von den Kindern Israels. Und Ibn Abbas sagt, es war jemand aus dem Jemen. Und es wurde auch gesagt, es ist jemand von Al-Balqa, einer Ortschaft Al-Balqa. Und alle diese Sachen müssen sich nicht widersprechen. Es kann sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala alle drei damit gemeint hat. Oder dass jeder Sahabi gesagt hat, auf wen das zum Beispiel zutrifft. No. Dann kann es sein, dass die Tafsir sich unterscheiden, sowohl in der Wortauswahl als auch in der Bedeutung. Und der Vers kann aber nur eines von diesen beiden Tafsir aufnehmen. Und der Vers kann nur eines von diesen bedeuten. Zum Beispiel im Vers 237 in Surat al-Baqarah. Aber wenn ihr euch von ihnen scheidet, bevor ihr sie berührt und euch ihnen gegenüber schon zu einer Morgengabe verpflichtet habt, dann händigt die Hälfte dessen aus, wozu ihr euch verpflichtet habt. Es sei denn, dass sie es erlassen oder der, in dessen Hand der Ehebund ist. Wer ist die Person, in dessen Hand der Ehebund ist? Ibn Abbas radiallahu anhu hat gesagt, der Wali und Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu hat gesagt, der Ehemann. Der Ehemann. Und die richtigere Aussage ist, dass es der Ehemann ist, denn der Vers weist darauf hin. Und zweitens gibt es darüber ein Hadith bis zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dann, das nächste Unterkapitel ist die Übersetzung des Koran. Die Ulama haben auch gesprochen über Übersetzung des Koran. Man kann den Koran, also Übersetzung bedeutet eigentlich die Darlegung der Bedeutungen der Verse des Koran in einer anderen Sprache. Und man kann dies auf zwei Weisen tun: entweder eine wortwörtliche Übersetzung, indem man die Worte einzeln erklärt, zum Beispiel Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya, indem man sagt, Inna heißt zum Beispiel wir als Betonung, wir haben oder so, und ja'alnahu haben es gemacht zu Qur'anen Arabiya, zu einem Qur'an Arabien, Arabischen und so weiter. Das könnte man so Wort für Wort übersetzen. Aber die zweite Art ist, man eben die Bedeutung des Verses übersetzt. Die Bedeutung ist, wir haben ihn als einen arabischen Koran herabgesandt. Das wäre dann die Bedeutung des Verses. Na, ist es möglich, den Koran Wort für Wort zu übersetzen? So ist bei den meisten oder bei vielen Gelehrten ist das nicht möglich, dass man einzelne Worte Wort für Wort übersetzt. Dass man zum Beispiel ein Wort im Koran genau die entsprechende Bedeutung im Deutschen findet. Denn vielleicht in diesem Verszusammenhang findet man eine, aber das Wort im Arabischen hat noch andere Bedeutungen und hat in diesem Kontext zum Beispiel nur diese eine Bedeutung. In einem anderen Kontext hätte sie eine andere Bedeutung. Und hat es in der Sprache, in der man den Koran übersetzt hat, hat das Wort, das hat die, haben die Worte, die man sich ausgewählt hat, alle die verschiedenen Bedeutungen, die es auch im Arabischen hat. Und das sind alles Fragen, die man natürlich im Einzelnen dann beantworten müsste. Aber das ist, was die Ulama veranlasst hat zu sagen, dass es in Wirklichkeit nicht möglich ist, aber ungefähr natürlich möglich ist. Und eventuell kann man einzelne Worte übersetzen, aber die Worte in diesem Wortzusammenhang sind sehr schwierig zu übersetzen. Was allerdings die Übersetzung der Versbedeutung angeht, so ist das natürlich gar kein Problem. Gar kein Problem. Nur sollte man sich bewusst sein, dass die literarische Stufe, auf der sich der Koran befindet, die wird man nicht erreichen, wenn man einfach übersetzt. Und man sollte es auf einem sehr hohen Niveau übersetzen, sodass klar wird, jemanden, der eine Übersetzung liest, dass der Koran nicht irgendein Buch ist. Und als Übersetzer müsste man auch klar machen, dass man diese hohe Stellung nicht erreichen kann mit seiner eigenen Übersetzung. Indem man eben erklärt, zum Beispiel, was für Bedeutungen ein Araber noch fühlt, wenn er einen bestimmten Vers hört, die im Deutschen eben einem nicht offenbart werden. Ja, dann gibt es vielleicht noch interessanterweise die Namen der Sahaba radiallahu anhum, die bekannt geworden sind durch den Tafsir. As-Suyuti hat zum Beispiel die vier Khulafa erwähnt, Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali radiallahu anhum. Obwohl die Überlieferung über diese vier gar nicht so viel ist, denn sie hatten eine andere Aufgabe, nämlich sie waren die jeweiligen Khalifa zu ihrer Zeit. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ist der Cousin des Gesandten sallallahu alaihi wasallam und der Ehemann seiner Tochter Fatima radiallahu anha wa ardaha. Und er ist der Erste, der von den Verwandten des Propheten sallallahu alaihi wasallam der von den Verwandten des Propheten geglaubt hat an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er ist durch diesen Namen bekannt geworden, Ali ibn Abi Talib. Und sein Spitzname oder sein Beiname ist Abul Hasan oder Abu Turab. Und er ist natürlich vor der Gesandtschaft des Propheten Sallallahu geboren worden, und zwar 10 Jahre vorher. Und ist auch beim Propheten Sallallahu aufgewachsen. Und hat praktisch die ganzen Ereignisse, die sich im Islam ereignet hat, miterlebt. Und er war auch in vielen Schlachten der Fahnenträger. Na, wir wollen nicht das zu weit ausweiten. Ein zweiter Sahabi ist Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu arda. Manchmal wurde er genannt Ibn Abd, der Sohn von der Mutter von Abd. Das war auch einer seiner Beinamen. Und er gehörte zu denjenigen, die Hijra vollzogen haben. Er hat auch bei Badr mitgekämpft. und bei den Schlachten, die danach stattgefunden haben. Er hat vom Propheten sallallahu alaihi wasallam mehr als 70 Sur auswendig gelernt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über ihn: Man ahabba an yaqra al-Qur'ana raddan kama unzil falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi 'abde. Das heißt, wer den Koran so lesen möchte, genauso wie er herabgesandt worden ist, der soll sie in der Lesart lesen oder soll ihn so lesen, wie Abdullah ibn Mas'ud ihn gelesen hat. Der Hadith ist bei Imam Ahmed. Und im Sahih al-Bukhari sagte der, steht drin, dass, also Ibn Mas'ud hat gesagt, die Freunde des Gesandten sallallahu alaihi wasallam wissen, dass ich derjenige bin, der sich am besten im Buch Allahs auskennt. Und er sagte: Ich schwöre bei Allah, außer dem es keinen Gott gibt. Es gibt keinen Vers, der im Buch, es gibt keine Sura, die im Buch Allahs herabgesandt worden ist, von der ich nicht weiß, wo sie herabgesandt worden ist. Und es gibt keinen Vers im Buch Allahs, wo ich nicht weiß, aus welchem Grund er offenbart worden ist. Und wenn ich jemanden kennen würde, der sich besser auskennt im Buche Allahs, zu dem man oder den die Kamele durch Reiten erreichen können, das heißt, wie man damalige Zeit noch erreichen konnte mit dem Transportmittel, dann würde er dorthin reiten. Und er war ein Diener des Propheten sallallahu alaihi wasallam, im alltäglichen Leben. Na, dann gibt es noch Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Er ist auch der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam und ist vor der Hijra, 3 Jahre vor der Hijra geboren. Nur 3 Jahre vor der Hijra geboren. Und war natürlich sehr oft mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen und seine Tante mütterlicherseits ist Maimuna radiallahu anha. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nahm ihn zu seiner Brust und sagte: O Allah, lehre ihm die Weisheit. In einer anderen Version: lehre ihm das Buch, also den Koran. Und er sagte auch, als er Wudu nahm, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: O Allah, faqihhu fi din. Allahumma faqihhu fi din. Lass ihn sich in seiner Religion gut auskennen. Und durch diesen Dua nennt man oder ist gilt der Ibn Abbas als derjenige, der sich im Koran zu den Besten gehört, die sich auskennen über die Auslegung des Koran. Und Umar ibn Khattab pflegte, ihn zu seinen Sitzungen zu holen und seine Aussage anzunehmen, wenn er etwas zu sagen hatte. Und zu den Bekannten von Al-Tabi'in, der Generation nach dem Prophet sallallahu alaihi wasallam, sind die bekannten Namen, die wir alle schon einmal gehört haben, sicherlich irgendwo. Und zwar von Makka, diejenigen, die den Tafsir von Ibn Abbas genommen haben, wie Mujahid, Ikrimah, Ata ibn Abi Rabah. Und in Medina, diejenigen, die Schüler waren von Ubay ibn Ka'b, wie zum Beispiel Zayd ibn Aslam, Abi al-Aliya und Muhammad ibn Ka'b al-Quradi. Und in Kufa, die Nachfolger von Ibn Mas'ud wie Qatadah, Alqamah und Al-Sha'bi oder Al-Shu'abi. Dann sei noch ein Satz erwähnt über die Israeliyat. Israeliyat sind die Erzählungen, die Kinder Israels oder auch von überhaupt Ahlul Kitab stammen. Irgendwelche Geschichten über die Propheten, die von den Christen und Juden stammen. Über diese Sachen sagt der Prophet in einem Hadith, bei Al-Bukhari sagt er: Balligu anni walau ayah, das heißt, verkündet über mich, verkündet meine Botschaft oder verkündet einen Teil von mir, von meiner Botschaft, selbst wenn es nur ein Vers ist, den ihr weitergebt. Wahadithu an Bani Israel walau haraj, und erzählt über die Geschichten von Bani Israel oder gibt sie weiter und darauf lastet dann keine Sünde. Und man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Und wer über mich absichtlich lügt, der soll sich schon mal auf seinen Ort in der Hölle vorbereiten. Und die Aussage, die uns interessiert jetzt, ist Wahadithu an Bani Israel wala haraj, das heißt, erzählt das, was die Bani Israel erzählt haben, gibt es weiter. Darüber lastet, über den, der das macht, über den lastet keine Sünde. Die Gelehrten haben uns gelehrt, dass, wenn die Aussagen von den Kindern Israels übereinstimmen mit dem Koran, dann glauben wir sowieso daran. Wenn sie dem widersprechen, glauben wir nicht daran, verwerfen sie. Und wenn sie weder dem Koran
widersprechen, noch sie vom Koran unterstützt werden, dann leugnen wir sie nicht und wir glauben auch nicht an sie. Wir leugnen sie nicht und wir sagen auch nicht, dass der Vers das und das bedeutet aufgrund der Israeliyat. Okay, ich denke, das reicht als Einführung für das, was wir inshallah machen werden. Dann möchte ich noch zwei Sachen erwähnen, inshallah. Zum einen, ich verwende die Übersetzung von Al-Madina al-Munawwara von Frank Bubenheim und Nadim Elias, weil mir diese Übersetzung vom deutschsprachlichen her am angenehmsten erschien. Ich behaupte nicht, unterscheiden zu können zwischen guten und schlechten Übersetzungen, zumindest nicht in jedem Detail, aber manche Übersetzungen sind schwieriger zu verstehen und andere sind leichter zu verstehen. Was mir auch gefallen hat an dieser Übersetzung, was es nicht bei jeder Übersetzung gibt, ist die Anmerkungen unten, nämlich dass manche Verse auch anders hätten übersetzt werden können. Das gehört zur vollständigen Amana der Übersetzer. Dann, was mir auch gefallen hat, dass sie teilweise die Qiraat, die verschiedenen koranischen Lesarten unten erwähnt haben, allerdings nicht alle. Und das ist auch eine weitere Sache. Ich werde inshallah im Tafsir die verschiedenen Qiraat erwähnen, wenn sie die Bedeutung, wenn es unterschiedliche Bedeutungen hat. Dazu sei ein kleines, nur ganz winzig kleine Einführung dazu. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Koran herabgesandt in der Sprache der damaligen Araber und in verschiedenen arabischen Dialekten. Aber wie man offensichtlich merken kann, haben die Dialekte, also was die Aussprache angeht von Worten und Buchstaben, keinen Einfluss auf die Bedeutung. Überhaupt keinen Einfluss auf die Bedeutung. Was allerdings auch Einfluss auf die Bedeutung hat, sind verschiedene Worte, unterschiedliche Worte, unterschiedliche Buchstaben. Und ein Beispiel, was ich ansprechen werde, ist in Surat al-Fatiha. Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel Maliki yawmiddin. Maliki yawmiddin. In vier von den 10 Qiraat, es sind 10 Qiraat in Mutawatir Form überliefert worden, und nur diese 10 spreche ich auch an, alle anderen werde ich nicht ansprechen. Das heißt, was ich sage an Qiraat ist Quran. Was ich sage an Qiraat gehört zu dem, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat und was man als Muslim glauben muss, zweifellos. Es ist also Teil des Quran. Teil des Quran. Wenn man eines von den Sachen leugnet, von den Qiraat, die ich erwähne, ist es gleich, wie man irgendeinen anderen Vers leugnen würde aus dem Koran oder auch nur einen Buchstaben. Also die 4 Qura von den 10, also Asim, Al-Kisai, Khalaf, Al-Bazzar und Ya'qub al-Hadrami, sie haben alle gelesen Maliki Yawmiddin. Und alle anderen, 6 übrigen, haben gelesen Maliki Yawmiddin. Der Unterschied ist, dass Malik bedeutet, wird immer übersetzt als der Meister oder der Herrscher am Tag des Gerichts, kommt vom Wort Malaka, besitzen, von besitzen Yamlik. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der die Angelegenheit am Tag der Auferstehung besitzen wird. Und alles, was so ist, wird er besitzen. Und er besitzt die Befehlsgewalt, die absolute Befehlsgewalt an diesem Tag, sodass niemand etwas tun wird, außer mit seiner Erlaubnis. Und die andere Bedeutung, die andere Lesart sagt Maliki Yawmiddin. Wenn ihr zum Beispiel in Marokko geht, dann werdet ihr finden, dass die meisten Leute lesen Maliki Yawmiddin. Oder auch in Sudan oder in Libyen findet man das, weil die lesen anderen Lesarten. Das heißt, Maliki Yawmiddin heißt der König am Tag der Auferstehung oder der König am Tag des Gerichts oder Tag der Religion. Ein König ist jemand, der regiert. Ein Malik ist jemand, der besitzt. Und man kann Besitzer sein und kein König, und man kann König sein und kein Besitzer. Und Allah subhanahu wa ta'ala will uns zum Beispiel in diesem Vers sagen, dass er König und Besitzer ist. Wie ihr seht, widersprechen sich die Qiraat nicht. Das ist das Wichtigste. Die Qiraat, das Koran, widersprechen sich nicht. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala wollte innerhalb eines Verses uns mehrere Bedeutungen mitteilen, als wären es praktisch mehrere Verse. Subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Eigenschaft, die, wie es überliefert ist, nur auf den Koran zutrifft und nicht auf das Taurat, Injil und das Zabur. Und deswegen würden sich andere Religionsgemeinschaften über solche Sachen wundern, weil sie so etwas nicht kennen. Qiraat, Lesarten, kennt man nur in Bezug auf den Koran. Und der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat nämlich gesagt, dass der Koran auf sieben Ahruf herabgesandt worden ist. Also, das Wort Ahruf, das bedarf einer langen Sitzung, um das zu erklären. Wobei man am Endeffekt manchmal dann rauskommt mit nicht mehr viel Wissen, als man reingekommen ist. Wie dem auch sei, das ist ein Thema, was die Koranwissenschaft ansprechen wird, nicht wir. Uns reicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam den Koran in verschiedenen Lesarten herabgesandt hat. Und diese Tatsache ist uns erstens durch den Koran in Mutawatir-Form überliefert, als auch in den Hadithen, in, wie manche Muhaddithun gesagt haben, Mutawatir-Form sogar überliefert ist. Also mindestens Mashhur. Also das ist die zweithöchste Stufe von Sahih. Es gibt ja Mutawatir, das ist die höchste, dann gibt es Mashhur, dann gibt es Sahih. Und das ist eine wichtige Sache, die wir erwähnen sollten. Ich werde also nur diejenigen Qiraat erwähnen, die Einfluss hatten auf die Veränderung der Bedeutung und dann auch nur von den 10 Qiraat. Denn was die 10 angeht, das ist Koran. Alles, was die 10 nicht angeht, das glauben wir nicht, dass das Koran ist. Oder, gut, es gibt noch andere Möglichkeiten, aber wir werden inshallah das nicht behandeln, sondern in der Koranwissenschaft kann man das ausführlich behandeln. وجزاكم الله خيرا. Tut mir leid, wenn ich die Einführung ein bisschen lang gemacht habe, aber es ist wichtig, damit wir wissen, worüber wir reden werden. وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.